Hallo und willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video zum Thema Unity. Ich bin Christina Rothe und ich bin Game Development Evangelist bei Microsoft. Heute dreht sich alles um das Thema User Interface. Und zwar geht es darum, wie wir mit User Interface Elementen in Unity arbeiten und damit Cross-Plattform, Stichwort Windows 10 Devices mithilfe der Universal Windows Plattform, kann ich ja auch mehrere Screen-Varianten, mehrere Gerätetypen ansprechen, wie wir damit eben arbeiten können und eine Grundlage erzeugen können, die wir halt nicht für jede Bildschirmklasse separat erzeugen müssen, sondern eine Grundlage schaffen, die zumindest vermutlich auf allen Geräten grob funktioniert. So, ich habe jetzt mal ein leeres Unity-Projekt angelegt und als erstes möchte ich euch ein Textelement einfügen. Das mache ich, indem ich auf Game Object UI Text klicke und jetzt seht ihr hier in der Mitte einfach nur New Text stehen. So, und jetzt tragen wir einfach mal einen längeren Text ein, wie zum Beispiel: Hallo, wie geht es euch? Hier regnet es gerade. So, und ihr seht, nach dem Fragezeichen wird der Text abgeschnitten. Das hat nichts damit zu tun, dass da ein Fragezeichen steht. Das würde genauso aussehen, wenn ich das Fragezeichen wegnehmen würde. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Textbox zu klein für den Text ist. Jetzt könnt ihr aber wahrscheinlich nicht vorher wissen, wie groß die Textbox sein soll. Also es kann ja sein, dass jemand anders die Texte schreibt und vor allem wollt ihr nicht jedes Mal händisch die Textgröße oder die Boxgröße anpassen, wenn sich das Textfeld ändert. Dazu gibt es eine nette kleine Komponente, die nennt sich Content Size Fitter. Dann fügt ihr einfach diese Komponente dem Text hinzu. Dadurch selbst ändert sich erstmal noch nichts, weil im Moment wurde noch nichts angegeben. Aber ihr klickt jetzt auf Horizontal Fit, nicht auf Min Size, sondern auf Preferred Size. Und gerne auch Vertical Fit, falls ihr zum Beispiel einen Zweizeiler habt oder so. Wenn ich jetzt hier auf Min Size gehen würde, dann wäre es weg. Wenn ich auf Preferred Size gehe, ist es wieder da. Und so seht ihr, dass die Textboxen, dass das UI-Element in seiner Größe angepasst wird, je nachdem, wie viel Platz es braucht. Jetzt möchte ich gerne den Text irgendwie immer am oberen rechten Bildschirmrand haben. Dazu kann ich die sogenannten Anchors verwenden, also die Ankerpunkte. Gehen wir mal kurz in die Szenenübersicht und wählen den Canvas aus. Jetzt klicke ich auf Game Object Align View to Selected und scrolle ein bisschen raus, ein bisschen sehr viel raus, damit ich den Canvas am Ende insgesamt sehe. So, wenn ich jetzt wieder auf das Textfeld gehe, dann kann ich, wie gesagt, die Ankerpunkte setzen und könnte jetzt einfach Top Left als Ankerpunkt setzen. Dann seht ihr, dass der Anker in der oberen rechten Ecke ist, oberen linken Ecke meine ich, rechts, links, klar, wir könnten es jetzt auch so anpassen, jetzt ist es in der oberen rechten Ecke, oben Mitte und so weiter. Und ihr seht, wenn ihr jetzt mal auf die Transform Position Komponente achtet, beziehungsweise auf die Werte dessen, dass sich POS X immer ändert. POS Y bleibt gleich, weil es in der Höhe ja gleich bleibt. Aber die Werte ändern sich, weil die in Relation zu dem Ankerpunkt stehen. So, wenn ihr jetzt also minus 50 bei Y eintragt und vielleicht 20, dann seht ihr, dass der Text jetzt in der oberen linken Ecke aber noch so ein bisschen abgeschnitten ist. Machen wir das also ein bisschen größer. Das Problem bei mir ist, dass es nicht live geupdatet wird. Ihr könnt einfach, also nicht immer live geupdatet. Ich kann euch empfehlen, einfach immer die Spielvorschau zu starten, um es auszuprobieren, ob es klappt. Jetzt seht ihr, läuft. So. Und wenn ihr die Screengröße ändert, dann seht ihr, dass sich das eben mitbewegt. So viel erstmal dazu. So könnt ihr Ankerpunkte verwenden. Ihr könnt die natürlich auch für mehrere Objekte verwenden. Ihr könnt also noch ein zweites Textfeld und dann an die rechte Seite des Screens packen. Aber ihr wollt dabei aufpassen, dass ja, die Elemente sich nicht irgendwann überlappen. Es gibt im Canvas jetzt eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass ein Element, zum Beispiel bei Buttons, ist es vielleicht ganz praktisch, je nachdem, welche Screengröße es ist, größer oder kleiner erscheint. Das nennt man Canvas Scaler. Und hier habt ihr die Wahl zwischen Constant Pixel Size, Constant Physical Size oder Scale with Screen Size. Und Scale with Screen Size ist tatsächlich interessant. Nur hier kann es halt sein, dass ja, die Werte irgendwie seltsam erscheinen. Denn wenn ihr beispielsweise den Screen hochkant nehmen würdet, dann würde das verzerrt wirken. Dies liegt daran, dass ihr die Skalierung einstellen könnt. Ihr könnt schauen, ob das nur um die Breite oder um die Höhe gehen soll. Und ihr könnt dafür einen Wert zwischen 0 und 1 eintragen. Also wird nach der Höhe gerechnet, dann kann es sein, dass es halt anders verzerrt ist. Das sieht man jetzt bei dem Text nicht ganz so deutlich. Ihr könnt aber auch hier einfach 0,5 einstellen und dann wird es gleichzeitig nach Höhe und Breite geändert. Und es erscheint größer, je größer die Fläche ist, die ihr habt, beziehungsweise kleiner, wenn ihr nur eine kleine Bildschirmfläche habt. Das ist ganz praktisch, wenn ihr zum Beispiel ein Spiel habt, das auch auf einem großen Screen funktionieren soll. Und zumindest in einem gewissen Grad wollt ihr, dass auch die Texte dort lesbar sind. Es ist tatsächlich nichts schlimmer oder aus Spielersicht, als wenn ihr einen Text habt, der bestimmt total interessant ist, aber auf 2 Meter Entfernung oder 1,80 Meter Entfernung, je nachdem, wie die Sitzgelegenheiten und Fernseher so auseinanderstehen, kein Stück mehr lesbar sind, weil das Textfeld einfach so klein ist. Deswegen schaut, dass ihr mit Skalierung arbeitet. Gleichzeitig, wenn ihr Buttons habt, die auf Tablet zum Beispiel optimiert sind, würden die auf dem Phone viel zu groß sein und auf einmal den ganzen Bildschirm einnehmen, wenn ihr die nicht runterskaliert. Und das könnt ihr eben automatisch mit Unity machen. Und zwar auch ohne Verzerrung, wenn ihr einfach das Match auf 0,5 stellt, damit sowohl Breite als auch Höhe berücksichtigt werden. Ja, soviel zum Thema Ankerpunkte. Wie gesagt, gerade auch im Hinblick auf die ganzen verschiedenen Device-Families, weil ihr ja nur noch ein Windows 10-Projekt erstellt und das unterschiedlichste Plattformen abdecken kann, von IoT-Devices, also einem einfachen Raspberry Pi beispielsweise oder einem Miniboard oder, über Windows Phone 10, über ganz normale Tablets und Desktop-PCs und potenziell die Xbox und so weiter und so fort. Und da habt ihr eben nicht die unterschiedlichen Builds für die jeweilige Plattform, sondern ein Spiel für alle Plattformen. Nun möchte ich euch ein weiteres UI-Element vorstellen, nämlich das Panel. Gehen wir also auf Game Object, UI und wählen das Panel. Und den Text fügen wir einfach unter das Panel ein. So. Dann möchte ich noch ein weiteres Textfeld einfügen. UI Text. Es taucht in der Mitte auf. Und in dieses Textfeld schreibe ich einfach Text 2 Testfeld. Oder nee, lassen wir es mal bei Text 2, damit es eine unterschiedliche Größe hat. So, jetzt haben wir ein Panel. Und ein Textfeld, achso, das zweite Textfeld gehört auch ins Panel rein. Und der Ankerpunkt ist bitte auch oben links. So, jetzt haben wir ein Panel und wir haben den Text mit einem Content Size Fitter. Und wir können aber auch in dem Panel selbst eine Layout-Gruppe anlegen. Wir können also sagen, so ähnlich wie bei einem Stack-Panel, falls ihr das aus dem normalen XAML C-Sharp kennt. Wenn nicht, dann könnt ihr euch gerne meinen MVA-Kurs dazu anschauen. Also jedenfalls wie beim normalen Stack-Panel könnt ihr hier angeben, wie die Elemente innerhalb dieses Panels angeordnet sein sollen. Und das passiert mit Hilfe einer Komponente. Und dazu können wir einfach mal Layout in die Suche eintippen. Jetzt seht ihr Grid Layout Group. Gut, die brauchen wir jetzt nicht. Wir hätten gerne eine Vertical Layout Group, damit die beiden Texte untereinander auftauchen. Jetzt seht ihr schon mal, dass sich das ein bisschen verschoben hat. So ganz optimal ist es nicht. Aber wir können jetzt außerdem noch die Ränder festlegen. Damit, ja, erzeugt ihr, wie gesagt, einen künstlichen Abstand zwischen dem Feldrand und dem Inhalt und den Inhalten zwischeneinander. Child Alignment machen wir mal Middle Center und das Child Force Expand machen wir mal kurz aus. Es kann sein, dass ihr das einmal aus- und anmachen müsst, damit das entsprechend passt. So, das machen wir jetzt aus. Sehr gut soweit. Dann werden die auch sauber aneinander angeglichen. Jetzt haben wir aber immer noch das Problem, dass hier der Content Size Fitter ist und ihr seht, dass das Elternelement, also das Panel, auch eine Layout-Gruppenkomponente hat. Das heißt, wir müssen tatsächlich diesen Content Size Fitter entfernen. Remove Component. Jetzt können wir noch ein bisschen wieder spielen und ihr seht, jetzt hat sich das Ganze ein bisschen besser angeglichen in Sachen Höhe und die beiden verhalten sich ähnlicher zueinander. Ihr könnt auch sagen Upper Left. Zweite, ihr könnt natürlich auch sagen, dass jetzt hier ein Content Size Fitter rein soll und da jeweils die Preferred Size rein soll, dann wird auch das ja die Layout-Gruppe direkt mit angepasst. Ja, so viel dazu, so viel zu dem Panel. Was ich übrigens auch hier total spannend finde, ist, dass ihr hier noch nette UI-Effekte erzeugen könnt und das ganze Panel ein bisschen rotieren könnt. Zum Beispiel um 45 Grad oder machen wir mal 30 Grad. Und damit könnt ihr relativ spannende 3D, Space, wie auch immer, UI-Effekte erzeugen mit dem Text, falls ihr oder auch mit Buttons, falls ihr das dann möchtet. Das war's zu den Textfeldern. Als nächstes würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal an, wie das mit Buttons funktioniert. Bevor wir den Button hinzufügen, möchte ich jetzt schnell das Panel in seiner Rotation ändern. Nehmen wir also die 30 raus und gehen wieder auf 0 zurück, damit das ein bisschen einfacher sichtbar wird. Und fügen über Game Object UI Button einen neuen Button hinzu und gruppieren ihn unter das Panel. Bevor ihr euch fragt, wo der Button ist, hier unten in der rechten unteren Ecke findet ihr einen kleinen Blob. Das ist tatsächlich der Button. Wenn wir den zwischen die beiden Textfelder schieben, dann wandert er in die Mitte oder wir können ihn auch nach ganz oben schieben. Um den Text, der in dem Button enthalten ist, darzustellen, müssen wir jetzt einfach nur auf innerhalb des Buttons auf Add Component gehen und ihm eine eigene Layout-Gruppe geben, zum Beispiel eine Horizontal Layout Group und das Padding ein bisschen verändern. Also zunächst einmal möchte ich das Child Force Expand abstellen und das Padding auf zum Beispiel 10 setzen in alle Richtungen. Und jetzt möchte ich gerne dem Button ein Bild hinzufügen. Ich habe hier mal ein kleines Logo vorbereitet. Das müsst ihr als Sprite anlegen. Speichern. Und jetzt könnt ihr dem Button ein Bild hinzufügen. Dazu geht ihr mit der rechten Maustaste auf den Button, klickt auf UI und auf Image. Und in diesem Image zieht ihr jetzt das eben eingefügte Bild auf das Feld. Das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Mal schauen, ob wir die Hintergrundfarbe ein bisschen anpassen können, damit man das W ein bisschen besser sieht. Das Bild ziehe ich jetzt nach oben, damit es in der Reihenfolge vor dem Text auftaucht. So, und vielleicht sollte ich jetzt doch mal. Obwohl, es geht eigentlich. Das W ist tatsächlich ein bisschen, insgesamt ein bisschen oben. Es ist nicht ganz mittig. Also nicht wundern, wenn es scheinbar nicht so ganz zentriert wirkt. Wenn ich jetzt auf Child Alignment Middle Center klicke, dann taucht auch der Text mittig auf. Und wenn ich das Spacing jetzt vergrößere, dann seht ihr, Bild und Text bewegen sich weiter voneinander weg. Und ihr könnt natürlich auch den Text komplett rausnehmen, dann wird nur das Bild als Button-Inhalt dargestellt. Das ist besonders praktisch, wenn ihr Buttons erstellen wollt, die nur Bilder als Inhalt haben. Als letztes kleines Bonuskapitel möchte ich euch eine Kleinigkeit im Zusammenhang mit Buttons zeigen, die mir neulich per E-Mail als Frage gestellt wurde. Es kann ja sein, dass ihr ein Spiel wie Flappy Bird, also so ein Helikopterspiel entwickelt oder generell irgendein Spiel, das halt immer darauf reagiert, dass ihr auf den Bildschirm tippt. Wenn ihr dann also nach Input Get Mouse Button Down prüft und eine Aktion ausführt, dann wird diese Aktion auch dann ausgeführt, wenn ihr auf den Button klickt, was manchmal eher kontraproduktiv sein könnte. Also wenn ihr das Spiel zum Beispiel pausieren wollt, dann wollt ihr ja nicht unbedingt, dass eure Spielfigur dann nochmal springt oder so, sondern ihr wollt einfach nur das Spiel pausieren. So, und ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr das ganz einfach erreichen könnt. Um euch das zu zeigen, werde ich jetzt mal einen Würfel anlegen und danach einen Ball. Der Würfel soll bitte schön hier auftauchen und der Ball darüber. So, und Transform-Komponente resetten, den Ball ein bisschen höher ziehen und geben wir ihm doch mal ein Rigid Body. Was jetzt passiert, wenn ich das Spiel auf Play drücke, ist, dass der Ball runterfällt. Zunächst einmal füge ich ein ganz kleines Skript ein, das den Ball immer nach oben schubst, wenn ich die Maustaste klicke. Also ganz klassisches Flappy Bird Spiel. Also geben wir ihm den Skriptnamen Jump Script. Ich würde vorschlagen, ich schreibe das Skript schnell zu Ende und kann es euch dann kurz erklären, aber ich springe jetzt mal kurz. So, dann fügen wir das Skript mal kurz dem Ball hinzu, führen das Spiel aus, klicken rauf und ihr seht, der Ball springt in die Höhe. Das Skript selbst ist sehr, sehr einfach. Ich habe einfach ein Rigid Body angelegt und die Komponente des Spielobjekts dem Ganzen zugewiesen, habe einen Multiplikator und damit übe ich eine Kraft aus, die nur nach oben geht, sobald die Maustaste gedrückt ist. Jetzt lege ich noch einen Button an. Also wie gehabt, GameObject UI Button. Der ist mir jetzt ein bisschen zu sehr rechtslastig, deswegen machen wir den doch mal ein bisschen weiter an den rechten Rand. So zum Beispiel. Und jetzt brauche ich noch irgendein Skript, das irgendwas tut, sobald ich den Button angeklickt habe. Und dazu brauche ich noch einen Game Controller. Game Object nennen wir es Game Controller, an den ich einfach dieses Skript hefte, das ausgeführt wird, sobald ich den Button klicke. Das Skript muss ich jetzt auch noch anlegen und es wird nichts weiter tun, als eine Debug-Konsolen-Nachricht ausgeben, dass der Button geklickt wurde. In dem Button-Click-Skript müssen wir eine öffentliche Methode anlegen, also Public Void Button Clicked. Und in der Methode schreibe ich einfach nur rein debug.log clicked. Speichern wir das Skript und hängen es an den Game Controller. So, jetzt können wir auf den Button raufklicken und können nach unten scrollen im Inspektor, klicken auf das kleine Plus unter OnClick, Jetzt müssen wir noch ein Game Object zuweisen. Das ist in diesem Fall der Game Controller. Und hier können wir Button Click und ihr seht schon Button clicked auswählen. Die Methode, das ist ganz wichtig, muss public sein, sonst taucht sie nicht in der Liste auf. Spielen wir das Ganze jetzt nochmal ab. Und ihr seht, in der unteren linken Ecke taucht ein clicked auf. Das heißt, die Methode zu dem Button-Click wird ausgeführt, aber gleichzeitig springt der Ball in die Luft. Das ist ein bisschen ärgerlich, das will ich natürlich nicht. Jetzt gibt es ein ziemlich cooles System, das ich dafür nutzen kann. Das ist relativ einfach und fürs Erste sollte es auch mehr als ausreichend sein. Zunächst einmal möchte ich dem Button einen Tag geben. Und zwar füge ich einen neuen Tag hinzu und nenne ihn UI. Das muss nicht sein, aber wenn ihr besonders viele Spielobjekte habt, die auch ein Eventsystem bedienen, dann kann es auch helfen, da zu unterscheiden, was da gerade passiert ist. So, Button hat also das Tag UI. Jetzt gehe ich ins Skript und zwar gehe ich in das JumpScript. In dem JumpScript füge ich jetzt einen neuen Namensreim hinzu, nämlich Using Unity Engine Event Systems. Und jetzt kann ich ein privates Spielobjekt anlegen, Private Game Object Selected Object. Denn ich möchte einfach nur abfragen, was war denn das Objekt, das ich angeklickt habe? Habe ich vielleicht ein UI-Element angeklickt oder habe ich eventuell irgendwas anderes angeklickt? Wenn ich kein UI-Element angeklickt habe, sondern zum Beispiel ins Leere geklickt habe oder das, was ich angeklickt habe, kein UI-Element ist, dann soll das bitte springen. Dazu brauche ich innerhalb der if-Abfrage Input Get Mouse Button Down erstmal eine Abfrage, was wurde denn da gerade überhaupt angeklickt. Also kann ich hier reinschreiben Cell Object oder Cell Object, das ist das Spielobjekt, das ich als Variable angelegt habe, ist gleich Event Systems oder Event System, weil Event Systems habe ich oben angelegt schon, Punkt Current, Punkt Current Selected Game Object. Damit wird das aktuell ausgewählte Spielobjekt ausgewählt. Jetzt umschließe ich diesen AddForce mit einer weiteren if-Abfrage, also Rechtsklick darauf und umschließen mit oder Steuerung KS. Und das Ganze mit einer if-Abfrage umschließen. Und die Abfrage ist jetzt if cellObject ist gleich null. Und wenn ihr wollt, das muss aber nicht sein, dann könnt ihr hier noch ein oder hinzufügen. If cellObject.gameObject.tag ist nicht gleich UI, dann soll bitte schön das ausgeführt werden. Und wir können das Ganze jetzt auch noch erweitern um eine Erweiterung innerhalb der Button-Click-Methode, indem wir hier genau das Gleiche anstellen. Using Unity Engine.EventSystems. Und jetzt fügen wir einfach nur hinzu, welcher Button denn angeklickt werden oder welches Element angeklickt wurde. So, Button klickt. Dann können wir jetzt hier ganz einfach EventSystem.Current.CurrentSelectedGameObject anklicken. So, alles speichern und das Spiel mal ausführen. Wenn ihr jetzt irgendwo in den Raum klickt, dann passiert genau nichts. Ihr seht, der Ball springt und wenn ich auf den Würfel klicke, passiert auch nichts, weil da kein Eventsystem dranhängt. Und wenn ich auf den Button klicke, dann springt der Ball nicht, aber ihr seht im Debug-Fenster, Button klickt. Wenn ich den Button anklicke, passiert nichts und beziehungsweise kommt nur die Nachricht. Und wenn ich einfach nur in den Raum klicke, springt der Ball. Das ist eine sehr, sehr einfache Lösung für ein relativ gängiges Problem. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn ja, freue ich mich über entsprechendes Feedback, vielleicht Sterne auf der Channel 9-Plattform. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!